Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Heute mit Katja Weber. Herzlich willkommen bei uns. Schön, dass ihr dabei seid. Wir wollen uns heute mit Ritualen beschäftigen. Woran denkt ihr denn, wenn ihr dieses Wort hört, Rituale? Oder wenn ihr konkreter an politische Rituale denkt? Es gibt da ja so eine Redewendung, die heißt, in Ritualen erstarrt. Das heißt, Handlungen, Rituale erscheinen wie tot, leblos, sinnlos. Dabei entscheiden sich ja auch heute viele Menschen für Rituale in ihrem Leben. So wie jetzt zur Adventszeit, Weihnachten oder eben Geburtstagsfeier. Rituale strukturieren das Kalenderjahr oder darüber hinaus wichtige Begebenheiten unseres Lebens. Und ganz profan, in der Shopping Mall zeigt das Duschgel-Unternehmen Rituals seit einigen Jahren, dass in manchen Bereichen das Rituelle durchaus als angenehm gilt. Aber wie ist das denn nun in der Politik?
Macht ist etwas, das man nur hat, wenn die anderen sie einem auch zuschreiben. Macht muss man sehen können. Es gibt auch heute, wie in der Geschichte, die Macht politischer Rituale. Das berühmte Beispiel des Kniefalls von Willy Brandt vor dem Ehrenmal zum Gedenken der Toten des Warschauer Aufstands. Die erhobenen Schwurfinger, das Knien, die Küsse, aber auch das Thronen. Der Wechsel vom Krieg zum Frieden oder eben der Wechsel von dem Brautstand zum Ehestand oder auch der Übergang vom Jugendlichen zum Erwachsenen durch Initiationsriten, weil ohne Rituale keine Ordnung Bestand hat. Und was ist überhaupt ein Ritual? Was ist seine politische Wirkung? Wie funktionieren Rituale?
Wie funktionieren Rituale? Diese Frage treibt die Historikerin Barbara Stolberg-Rielinger seit ihren Anfängen um. Immer wieder hat sie sich im Verlauf ihrer Karriere mit symbolischer Kommunikation beschäftigt. Sie erforscht nicht nur, was wann von Herrschern oder Politikern gesagt oder vertraglich festgehalten wurde, sondern immer wieder auch, wie wird Herrschaft, wie wird Macht in Ritualen inszeniert. Welche Verbindlichkeit haben Rituale? Darum geht es in ihrem Vortrag mit dem Titel »Die Macht politischer Rituale«. Sie hat ihn im Industrieclub Düsseldorf gehalten am 23. Oktober 2018. Barbara Stolberg-Rielinger ist Professorin für Geschichte der frühen Neuzeit am Historischen Seminar der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Seit dem Herbst 2018 ist sie Direktorin des Wissenschaftskollegs zu Berlin. Und noch ein kleiner Hinweis vor dem Vortrag. Die Referentin zeigt parallel zum Vortrag, vor allen Dingen so etwa in den ersten 10 Minuten, einige Fotos und Gemälde, um den Rahmen der Rituale mal abzustecken. Aber auch ohne diese Bilder vor Augen zu haben, lässt sich ihr gut folgen. Ihr erlebt also in der nächsten Dreiviertelstunde einige Rituale und eine Rednerin, die genau aufdröselt, was in so einem Ritual passiert. Mit den Menschen auf der Bühne und mit uns, den Zuschauern.
Meine Damen und Herren, woran denken Sie, wenn Sie an politische Rituale denken? Viele von Ihnen werden so etwas vor Augen haben. Totalitäre Inszenierungen wie in Nordkorea oder in Nürnberg, die Reichsparteitage in Deutschland, denke ich, wird man bei Ritualen vor allem nach wie vor an so etwas denken. Heutzutage und nicht zuletzt, weil wir genau das vor Augen haben, ist gerade in Deutschland, aber auch darüber hinaus, eine verbreitete Ritualskepsis zu beobachten. Obwohl wir alle eigentlich ständig in unserem Alltagsleben Rituale aller Art praktizieren, von der Taufe über die Geburtstagsfeier, Hochzeit bis zum Weihnachtsfest und so weiter, also im privaten Leben, gar keine Frage, sind Rituale allgegenwärtig. Aber gerade im Bereich der Politik haben wir eine tiefgehende Skepsis gegenüber Ritualen. Es gibt ganz unterschiedliche Vorwürfe gegen sie. Zum einen wird gerne gesagt, es ist bloßer Schein, es sind reine Äußerlichkeiten, bloße leere Formen. Symbolpolitik ist ein Schlagwort. Man meint dann, Rituale sind nur symbolisch, im Gegensatz zu der eigentlichen Politik, die sich dann sozusagen hinter dem Vorhang im Verborgenen abspielt. Oder man wirft Ritualen vor, dass sie antidemokratisch sind, dass sie tendenziell totalitär sind, dass sie die Menschen verführen, dass sie an die Stelle rationaler Verfahren und Diskurse treten. Wahlweise stellt man sich also totalitäre Rituale vor oder, das ist die andere Möglichkeit, man stellt sich barocke Krönungsrituale, mittelalterliche Rituale vor. Das heißt, man assoziiert damit etwas Vormodernes, etwas sehr stark Hierarchisches. In jedem Fall, ob man nun totalitäre, also moderne oder vormodern barocke mittelalterliche Rituale vor Augen hat, immer hat man die Vorstellung, es gehe hier um sinnliche Überwältigung anstatt inhaltlicher, diskursiver, vernünftiger, rationaler Überzeugung. Dabei übersieht man allerdings nicht nur die Allgegenwart politischer Rituale auch heute in demokratischen Gemeinwesen, nicht nur das, sondern auch die ganz wesentlichen sozialen Funktionen von Ritualen und die Wirkung, die sie auch heute haben, gerade auch in der Politik. Ich möchte im Folgenden ein paar verschiedene Typen politischer Rituale ansprechen, um das große Feld der unterschiedlichen Phänomene ein bisschen zu vermessen und ein bisschen zu ordnen. Und dann grundsätzlich fragen, was ist überhaupt ein Ritual? Was ist seine politische Wirkung? Wie funktionieren Rituale? Was kennzeichnet sie? Und abschließend, also ich werde in erster Linie zeigen, wie ähnlich die Rituale sich über die Zeit sind. Möchte dann aber abschließend fragen, ob nicht doch ein historischer Wandel in der Funktion der Rituale stattgefunden hat. Jürgen Habermas hat etwa davon gesprochen, dass ein Verblassen von Ritualen in der Moderne zu beobachten ist. Also, das möchte ich abschließend eigentlich zur Diskussion stellen, weil eine abschließende Antwort ich selbst darauf auch eigentlich nicht habe. Zunächst also ein paar klassische Typen von politischen Ritualen. Ganz wesentlich und zentral, denke ich, sind Übergangsrituale vom Typus Amtseinsetzung. Also hier haben Sie zwei Beispiele. Einmal die Inauguration des amerikanischen Präsidenten. Aus nostalgischen Gründen ist es die von 2009. Und andererseits die Einsetzung eines Reichsfürsten. Und ich habe die Bilder deshalb ausgewählt, weil Sie sehen, wie das Ganze, die ganze Szenerie sich verblüffend ähnelt. Also das eine ist Römisch-Deutsches Reich 1566 und das andere Washington 2009. Also Übergangsrituale vom Typus der Amtseinführung, der Übernahme politischer Herrschaft, eines politischen Amtes, sowohl in vormodernen monarchischen als auch in modernen demokratischen Gemeinwesen. Ein ganz wesentliches Element bei diesen Einsetzungsritualen spielt immer der Eid. Oder fast immer der Eid. Auch hier sehr ähnlich, die gleichen Gesten. Sie erinnern sich vielleicht noch an die Szene auf der linken Seite mit den weißen Turnschuhen, der hessische Umweltminister, das ist auch schon ziemlich lange her, und rechts die untere Hälfte des Bildes. Dass da drüber ein Kruzifixus steht, unterscheidet es natürlich auffällig von dem anderen Bild. Aber auf der unteren Hälfte sehen Sie, wie die Ratsherren, die neu gewählten Ratsherren der Stadt Iglau ihren Amtseid leisten. Von der anderen Seite Eide, nämlich nicht der neuen Amtsträger, sondern der Bürger. Auch das ein klassisches, ganz zentrales, elementares politisches Ritual, das es zu verschiedenen Zeiten gibt. Einmal der sogenannte Pledge of Allegiance in Amerika, der da ja eine ganz andere Rolle spielt, als wir uns das heute vorstellen, wie wir in Deutschland uns das vorstellen können. Und auf der anderen Seite die Huldigung der Frankfurter Bürger nach der Wahl des neuen Kaisers, wo also alle kollektiv einen Bürgereid leisten. Ein anderes typisches oder ein Typus politischer Rituale sind Jubiläumsfeier, historische oder auch mythische Ereignisse, die man regelmäßig im Jahreslauf etwa erinnert, mithilfe von großen rituellen Festen. Also hier in dem Fall etwa ein ganz aktuelles Beispiel aus der Bundesrepublik und andererseits das Föderationsfest in Frankreich zum Jahrestag des Bastille-Sturms. Also Feiern, die sich regelmäßig wiederholen, um die Identität eines Gemeinwesens durch die Erinnerung an ein bestimmtes Gründungsereignis, an ein zentrales, wie gesagt, sei es mythisches, sei es historisches Ereignis, wachzuhalten. Ein weiterer Typus von politischen Ritualen ist die Begegnung der Herrschenden, gerne auch mit Kuss, wie Sie hier sehen. Nur drei Beispiele. Auch hier sehen Sie, dass das schon im Mittelalter durchaus üblich war, wobei es sich auch hier um zwei Männer handelt. Also es sind englischer und französischer König. Also Herrschertreffen, Friedenskuss, Friedens- und Freundschaftsbündnisse, wie auch immer. Und schließlich G20 in Hamburg oder die eigentliche mythische Tafelrunde, aber sie haben solche mittelalterlichen Treffen von Fürsten um einen runden Tisch, um die Gleichheit der Beteiligten zu betonen, tatsächlich auch in der Realität und nicht nur im Mythos. Also Treffen der Herrschenden, aber auch, und das ist jetzt ein ganz anderer Typus von politischem Ritual, die Unterwerfung. Die Selbsterniedrigung, der Kniefall, ein natürlich ganz asymmetrisches Verhältnis zwischen zwei Personen oder Gruppen inszenierend. Ein Ritual, das sehr nah verwandt ist natürlich dem Ritual der Buße, der Sühne, der Strafe. Also Unterwerfung nach einem Konflikt und sozusagen symbolische Satisfaktionsübung, indem man sich öffentlich unterwirft und dann wieder in Frieden aufgenommen wird. Mir scheint wichtig auch zu betonen, dass politische Beratungsgremien und Versammlungen, wie hier der Bundestag oder der Reichstag des Römisch-Deutschen Reiches im 17. Jahrhundert, dass auch solche politischen Versammlungen, die natürlich im strengen Sinne nicht als Rituale zu bezeichnen sind, weil sie ja offene Entscheidungsverfahren sind und Rituale, bei Ritualen ist sozusagen der Ausgang nicht offen, sondern man weiß von Anfang an, wie sie ausgehen werden. Also hier handelt es sich um Verfahren in der Regel, aber auch hier ist es wichtig, sich klarzumachen, dass die Rahmung des Ganzen, die Arrangements des Sitzens, des Stehens, des Sprechens und so weiter, dass all das auch sehr viele symbolisch-rituelle Elemente enthält. Sie sehen an all diesen Bildern, die sich sehr ähneln, ich habe natürlich mit Absicht immer zwei zueinander gestellt, die sich möglichst ähneln, dass hier immer wieder die gleichen oder ähnlichen archetypischen symbolischen Gesten wiederkehren, also die erhobenen Schwurfinger, das Knien, die Küsse, aber auch das Thronen oder eben Prozessionen, wie Sie es hier sehen, ganz ähnliche symbolische Elemente, die relativ leicht verständlich sind, also das geordnete Fahren, Reiten oder Schreiten, wie auch immer, mit großem Aufwand an Personen und an sozusagen auch reicher Ausstattung und sowas, das hat alles sozusagen eine Symbolik, die sich ziemlich von selbst erschließt. Es wird Hierarchie, es wird Macht, es wird Prominenz, es wird Zentralität deutlich, also die Aufmerksamkeit wird gelenkt durch solche Inszenierungen auf ein zentrales Moment. So viel zu diesen Parallelen in den Bildern als Einstieg, um einfach mal so eine ganze Bandbreite von Phänomenen Ihnen vorzuführen. Ich denke, jeder von Ihnen wird andere politische Rituale sofort einfallen, die man noch in diese Reihe aufnehmen könnte. Frage ist jetzt, was sind möglicherweise epochenübergreifend Gemeinsamkeiten von Ritualen in der Funktion, in der Wirkung? Weil meine These ja ist, es gibt auch heute, wie in der Geschichte, die Macht politischer Rituale. Worin besteht sie? Wie kommt sie zustande? Dazu muss man natürlich zunächst mal fragen, was überhaupt ein Ritual ist, was man also überhaupt darunter fasst, wie man das definieren soll. Man kann ja ganz verschiedene Phänomene vom alltäglichen Zähneputzen, das von vielen Menschen als Ritual bezeichnet wird, bis eben hin zur Krönungsmesse gleichermaßen als Rituale bezeichnen. Es ist eine sehr große Bandbreite und man muss natürlich ein bisschen eingrenzen, worüber man hier spricht. Ich muss vorwegschicken, es gibt unendlich viele Definitionsversuche, genauso viele, wie es auch wissenschaftliche Disziplinen gibt, die sich mit dem Thema Rituale befassen. Jedes Fach, sei es die Ethnologie, sei es die Religionswissenschaft, sei es die Theologie, sei es aber eben auch die Geschichtswissenschaft, hat ihre eigenen Definitionen. Ich habe meinen eigenen Definitionsvorschlag, den ich Ihnen jetzt vortragen werde. Ich werde verschiedene Merkmale, zentrale Merkmale von Ritualen Ihnen nennen, wobei ich das im Sinne der Familienähnlichkeit meine. Das heißt, ich zähle Ihnen verschiedene Merkmale auf, die ich für elementar halte, die ein Ritual ausmachen, ganz allgemein, wobei nicht jedes Phänomen, das wir Ritual nennen, alle diese Merkmale haben muss, aber alle Phänomene, die wir Rituale nennen, besitzen doch mindestens einige dieser Merkmale. Für mich ist ein Ritual ein bestimmter Typ menschlicher Handlungen. Ich würde also tierische Rituale, die es vielleicht auch gibt, die Biologen sprechen auch davon, hier nicht mitzählen und behandeln. Ein Typ menschlicher Handlungen oder eine Handlungssequenz, einer Folge, komplexen Handlungssequenz, an der charakteristischerweise mehrere Akteure teilhaben. Und zwar typischerweise in Person, in persönlicher Anwesenheit. So ist es jedenfalls bei den meisten politischen Ritualen. Personen, menschliche Akteure, aber aus der Sicht der Ritualakteure können durchaus auch übernatürliche Akteure am Ritual teilnehmen und tun es auch charakteristischerweise, also göttliche Mächte. Also eine Handlungssequenz. Folgende Merkmale scheinen mir dabei wesentlich. Erstens nämlich Rituale haben Wiederholungscharakter. Das heißt, die Handlungen, die ein Ritual ausmachen, sind repetitiv, sind in ihrer äußeren Form standardisiert, sodass man sie wiedererkennen kann. Sonst würde man nicht von einem Ritual sprechen. Es muss eine gewisse Wiedererkennbarkeit sein. Rituale wiederholen sich charakteristischerweise in einer bestimmten Form. Das heißt aber auch, dass es bestimmte Konventionen gibt, die bestimmen, welche Gesten und Wortformeln und Umstände und so weiter formal richtig sind. Und auch welche Akteure sozusagen rituell kompetent sind, welche Akteure ein Ritual formal korrekt überhaupt ausführen dürfen. Also das Ritual spielt sich in festen, erwartbar gleichen Formen ab. Im Extremfall ist diese äußere Formstrenge so massiv und so sozusagen glaubt man an diese Formstrenge so, dass selbst der kleinste Formfehler, auch ein unbeabsichtigter Formfehler, die Wirkung des Rituals nach dem Verständnis der Akteure zunichte macht. Also etwa, man spricht dann von magischem Formalismus. Wenn etwa ein Richter im Mittelalter die Beine beim Urteilsspruch nicht in einer bestimmten Weise über Kreuz hielt, dann galt nach Meinung einiger Juristen jedenfalls der Urteilsspruch als nicht korrekt und damit das Urteil als möglicherweise anfechtbar. Also das ist natürlich eine Extremform des archaischen Formalismus, aber in gewisser Weise finden wir das auch heute noch. Ich kann Ihnen vielleicht in der Diskussion ein Beispiel dafür nennen. Aber jedenfalls Wiederholung gleicher Form ist sozusagen Kern dessen, was ein Ritual ausmacht. Es muss wiedererkennbar sein. Der Sinn ist, dass diese Art von Ritualisierung, dieser wiederkehrenden gleichen Form, entlastend wirkt. Es entlastet die Handelnden davon, jedes Mal zwischen unendlich vielen, prinzipiell immer unendlich vielen möglichen Verhaltens- und Handlungsweisen zu wählen, zu entscheiden. Das heißt, man weiß, zu bestimmten Anlässen werden bestimmte Dinge in immer gleicher Form vollzogen und das schafft Erwartungssicherheit. Wie man diese Standardisierung der Form vornimmt, also ob es sich um ein schriftliches Ritualskript handelt oder um einfach ein Gewohnheitswissen, ein praktisches Wissen, das die Menschen weitergeben in mündlicher Form oder durch schlichte Einübung, ist ganz verschieden. Diese Formalisierung, diese Wiedererkennbarkeit heißt allerdings nicht, dass Rituale vollkommen statisch und vollkommen starr und unveränderlich wären, wie das manchmal geglaubt wird. Rituale müssen eine gewisse Konstanz haben, darin liegt ihr Sinn, aber sie sind zugleich immer auch in Grenzen jedenfalls veränderbar. Wie alles von Menschen Gemachte verändern sich auch Rituale über die Zeit. Es können sich kleine, unmerkliche Unterschiede ereignen, man kann die Rituale aber auch ganz neu erfinden, man kann sie neu inszenieren, man kann sie verändern. Aber der Effekt ist dennoch, dass sie gleichbleibend erscheinen, dass man das Gefühl hat, sie wären immer gleich. Zweitens, Rituale haben einen performativen Charakter. Das heißt, sie bewirken, was sie darstellen. Sie bewirken etwas. Sie sagen nicht nur etwas aus, sondern sie bewirken etwas. Sie tun etwas. Man hat das als soziale Magie bezeichnet. Das heißt, indem ein bestimmter Satz gesprochen wird, indem ein bestimmter Akt in einer bestimmten Form vollzogen wird, wird eine bestimmte Wirkung erzeugt. In den Köpfen der Beteiligten. Also wenn Sie etwa an das Jawort denken vor dem Standesamt oder vor dem Altar, das Jawort der Brautleute, die dadurch verheiratet sind, dass sie das Jawort sprechen. Oder wenn Sie an Sakramente denken, etwa die Absolution in der Beichte, in dem ein bestimmter Satz gesprochen wird in einem bestimmten Setting durch bestimmte dazu autorisierte, geweihte, in diesem Fall geweihte Personen, wird diese übernatürliche Wirkung des Sakraments bewirkt. Ja, einfach durch den rituellen Ablauf. Oder auch eine Entschuldigung. Wenn Sie einen Entschuldigungssatz sprechen, dann gilt das. Es ist eine Veränderung des sozialen Zustands, die ein Ritual oder sehr viele Rituale jedenfalls bewirken. Was Rituale dadurch auch bewirken, ist, dass eine klare Zäsur, ein klarer Einschnitt erzeugt wird zwischen zwei Zuständen, die sonst vielleicht unmerklich ineinander übergingen. Also zum Beispiel der Wechsel vom Krieg zum Frieden oder eben der Wechsel von dem Brautstand zum Ehestand oder auch der Übergang vom Jugendlichen zum Erwachsenen durch Initiationsriten. Das sind Beispiele, auch vom Nichtmitglied einer Gemeinde zum Mitglied einer Gemeinde durch die Taufe und so weiter. Auf diese Weise werden klare Grenzen gezogen und klare Zäsuren und damit auch klare soziale Gemeinschaften gebildet, also Zugehörigkeit erzeugt. Und dadurch bringen Rituale, indem sie solche Zäsuren markieren, indem sie bestimmte Rollen abbilden, bringen sie die für eine Gesellschaft besonders relevanten Kategorien hervor. Also zum Beispiel das, was in einer Gesellschaft als Unterschied zwischen Mann und Frau gilt oder was als Unterschied eben zwischen Gläubigen und Ungläubigen gilt und so weiter. Das wird durch Rituale sozusagen institutionell erzeugt. Und das kann man als soziale Magie bezeichnen, weil es gewissermaßen ja eine magische Wirkung erzeugt, dass man bestimmte formale Handlungen vollzieht. Das hängt damit zusammen, dass diese soziale Magie wirkt, liegt daran, dass diese Rituale in der Regel vor Zeugen in einer gemeinsamen Anwesenheit vollzogen werden, sodass alle Beteiligten davon ausgehen, dass die im Ritual Involvierten sich später an das, was sie da im Ritual aufführen, auch halten werden. Also etwa, wenn man sich entschuldigt, dann wirkt das als Entschuldigung, weil alle davon ausgehen, dass man in Zukunft eben sein feindseliges Verhalten auch einstellen wird, zum Beispiel. Oder indem man einen Eid schwört, verspricht man in Zukunft seine Amtspflichten als Politiker oder als König, der gekrönt wird, zu erfüllen. Und auf diese Weise legt man sich in dem Ritual fest und die Ritualgemeinde bezeugt das durch ihre Anwesenheit. Dritter Punkt, Rituale haben Inszenierungscharakter. Damit Rituale diese Bindungswirkung, diese soziale Bindekraft erhalten, müssen sie in der Regel öffentlich vor Zuschauern aufgeführt werden. Und sie müssen aus dem alltäglichen Handlungsfluss herausgehoben werden. Also sie müssen als Ritual, als sozusagen etwas Außeralltägliches markiert werden. Sie werden in dieser Weise markiert, zum Beispiel durch Markierungen des Anfangs und des Endes, durch Markierungen des Ortes, durch Schmuck des Ortes, durch akustische Zeichen, durch Musik etwa, durch Pauken und Trompeten in der Vormoderne, durch bestimmte Sprachformeln und so weiter, durch Fahnen, durch Herolde, die einherreiten, durch ein aufgepflanztes Schwert und so weiter. Man kann Rituale auch nicht einfach zufällig begehen. Sie folgen einem bestimmten Anlass und werden bewusst inszeniert. Man begeht sie demonstrativ und feierlich. Die Aufmerksamkeit wird gelenkt auf das, was im rituellen Kern sozusagen geschieht. Und das, finde ich, kann man, deswegen habe ich diese Bilder die ganze Zeit stehen lassen, hier besonders gut sehen, wie sozusagen eine Bühne errichtet ist und die ganze Aufmerksamkeit der großen versammelten Festgemeinde auf dieses Zentrum konzentriert ist. Es gibt einen alten Begriff, der diese Verbindung aus formaler Strenge, Wirkmächtigkeit und Feierlichkeit bezeichnet, nämlich der Begriff Solennität. Etwas ist solenn oder solemn, I solemnly swear, sagt der amerikanische Präsident. Also solemn, solenn, Solennität vom lateinischen solus annus, also etwas, das einmal im Jahr solus annus, einmal im Jahr immer wieder aufs Neue in derselben Weise zelebriert wird. Und das ist nach römischem Recht verbindlich. Viertens haben Rituale symbolisch expressiven Charakter. Das heißt, sie bilden etwas ab, sie weisen über sich selbst hinaus auf einen größeren Zusammenhang. Sie sind symbolisch in dem Sinne, dass sie über sich selbst hinausweisen, dass sie mehr bedeuten, dass die Bedeutung sozusagen nicht im Akt selbst aufgeht. Sie weisen über sich hinaus, weil sie ja sozusagen immer Reihen bilden. Und sie weisen auf die Vergangenheit, in der sie eben so auch schon vollzogen worden sind. Und sie weisen hinaus auf die Zukunft, in der sie auch wieder in der gleichen Weise aufgeführt werden. Die Rituale transzendieren also den jeweiligen Moment und weisen symbolisch über sich hinaus. Auch alle einzelnen Requisiten, alle in der Regel die Orte, die Kleidung, die einzelnen Elemente eines Rituals sind in der Regel symbolisch aufgeladen, indem sie zum Beispiel auf eine Vergangenheit verweisen, aus der sie stammen, mythische Gegenstände, die symbolisch oder historisch aufgeladen sind. Wenn wir uns dieses Beispiel hier nochmal genauer angucken, weil es eben ein klassisches politisches Ritual ist, die Einsetzung in ein Amt, sei es eine Krönung eines Monarchen, sei es eine Amtseinsetzung eines demokratisch gewählten Amtsträgers, dann haben Sie hier viele wesentliche Punkte auf diesen Bildern eigentlich präsent, nämlich zum einen die große Öffentlichkeit, die gleichzeitige persönliche Anwesenheit einer Schar von Zeugen. Und erst sekundär dann das, was Sie hier sehen, nämlich die mediale Verbreitung. Also rechts haben Sie ein Erzeugnis des frühmodernen Buchdrucks und links klar ein Foto. Und Sie wissen, der mediale Transport von Ritualen hat sich natürlich explosionsartig vermehrt. Aber sehr früh schon hat man gerade Rituale in neuen Medien besonders prominent abgebildet. Also der frühe Buchdruck hat sehr früh schon dazu gedient, rituelle Akte wie Königskrönungen und so weiter zu visualisieren. Dann aber räumliche Arrangements, also die kunstvolle und auch ästhetisch anspruchsvolle Gestaltung des ganzen Raumes, die sehr genaue Beachtung einer Sitzordnung in der Regel, jedenfalls bei solchen Einsetzungsriten. Man sitzt nicht einfach irgendwo, steht nicht einfach irgendwo, sondern die Ordnung des Sitzens und des Stehens hat eine symbolische Dimension. Es symbolisiert Hierarchien, es symbolisiert Amtsrollen und so weiter. Na gut, also hier haben Sie einfach mal ein sehr, sehr schönes Beispiel einer Miniatur aus einem Kodex aus dem 14. Jahrhundert, wo man eben eine solche Krönung in ganz besonders prachtvoller Weise dargestellt hat. Also räumliche Arrangements, eine Bühne, wie gesagt, Markierung der Bühne, all das sehen Sie an diesem Beispiel besonders deutlich. Wesentlich scheint mir auch, und das kann man jetzt an dem Krönungsbeispiel sehen, ich könnte jedes beliebige andere Krönungsbeispiel aus Europa genauso gut zeigen, dass sie ganz wesentlich diese symbolisch aufgeladenen Insignien der Herrschaft haben, die sozusagen überpersonal zeigen, hier wird jemand gekrönt mit einer Krone, die eine Herrscherrolle symbolisiert, die über die Amtszeit dieses betreffenden Einzelnen hinausreicht und symbolisch eben mehr verkörpert als nur in diesem Augenblick als Krone zu dienen. Typischerweise gibt es bei solchen Krönungsritualen ein Aus- und Ankleiden. Man kleidet sich neu, man wird neu eingekleidet, das heißt, man zieht seine neue Herrscherrolle buchstäblich an. Und auch die Einsetzung hat einen wörtlichen Sinn. Man wird auf einen Thron, auf ein Katheder, in einen Amtssitz, auf die Kathedra, also Kathedra Petri, den päpstlichen Sitz, gesetzt. Also einsetzen hat etwas ganz Konkretes, eine ganz konkrete Bedeutung. Auch das Sitzen ist natürlich ein Besitzen. Wenn man also dieses Beispiel nimmt, Einsetzung in ein Herrscheramt oder auch in ein demokratisches Amt, dann ist die Frage, was passiert da bei so einem zentralen politischen Übergangsritual eigentlich genau? Was wird da eigentlich bewirkt? Und das scheint mir ganz wesentlich sich klar zu machen. Es passiert nämlich mindestens zweierlei. Einerseits wird der Status der Person, die hier gekrönt oder ins Amt eingesetzt wird, verändert. Die Person verändert ihren Status, deswegen ist es ein Übergangsritual vom Anwärter zum Amtsträger, zum Herrscher. Und die Person wird damit auf ein bestimmtes Verhalten verpflichtet und sie geht eine Verpflichtung ein. Ihr wird eine Macht verliehen oder eine institutionelle Macht, Herrschaft verliehen, die auf die Ordnung des Ganzen zurückweist, aus dem sich diese Macht herleitet. Denn, und das ist der springende Punkt, zugleich mit dem Wechsel der einzelnen Person wird durch das Ritual zum Ausdruck gebracht, dass die Ordnung als Ganze, in die diese Person eingesetzt wird, symbolisch steht auf den Thron mit der Krone und so weiter, dass diese Ordnung als Ganze aber gerade gleich bleibt und nicht sich verändert. Nur die Person verändert sich, die einzelne Person, aber die Ordnung als Ganze nicht. Und genau dazu dient die rituelle Arrangement, das Aufsetzen einer Krone, die eben nicht nur diese eine individuelle Person trägt, sondern die eine ganze Tradition verkörpert und so weiter. Wesentlich ist auch als dritte Wirkung eines solchen Rituals, dass nicht nur diese Person eingesetzt wird, nicht nur die Ordnung als Ganze bekräftigt wird, sondern auch die Personen, die hier rituelle Rollen spielen, also auf dem Bild die weltlichen und geistlichen Großen, die dem König die Krone aufsetzen, dass auch die in ihrer zentralen, hierarchisch herausgehobenen Rolle bekräftigt und bestärkt werden. Sie sind diejenigen, die kompetent sind und befugt, den König zu krönen. Und das sind natürlich ungeheure Privilegien. Im römisch-deutschen Reich wären es die Kurfürsten, die den König bzw. Kaiser krönen und deren ungeheuer privilegierte hierarchische Herausgehobenheit durch diesen Krönungsakt immer wieder neu, oder durch den Wahlakt immer wieder neu bekräftigt wird. Also das heißt, es passiert nicht nur ein einzelner Übergang, sondern, und das ist, glaube ich, noch das Wesentlichere, die ganze institutionelle Ordnung, in der diese eine neue Position neu besetzt wird, die ganze Ordnung wird bekräftigt und bestärkt und auf Dauer gestellt. Und in vormodernen Epochen, in denen es eben noch keine geschriebenen Verfassungen gab, wie heute, haben eben solche großen feierlichen Rituale gewissermaßen den Ersatz einer schriftlichen Verfassung dargestellt. Oder sie haben das bewirkt, was heutzutage zum großen Teil schriftliche Verfassungen bewirken, nämlich eben genau definiert, wie die Ordnung aussieht, wer befugt ist, bestimmte Herrschaftsakte vorzunehmen und so weiter. Das also als Beispiel für ein, wie ich finde, besonders elementares politisches Ritual der Einsetzung. Gilt natürlich nicht alles, was ich jetzt für dieses Ritual hier sage, für alle anderen politischen Rituale, aber ich denke, das ist sozusagen eins, an dem man sehr deutlich machen kann, wie ein Ritual grundsätzlich funktioniert. Was dadurch erzeugt wird, ist auch eine Aura der Unverfügbarkeit, wie das genannt worden ist. Also damit ist gemeint, dadurch, dass die Rituale sich scheinbar unveränderlich immer wieder bei jedem neuen Anlass in der gleichen Weise vollziehen, sieht es so aus, als sei diese Ordnung unveränderlich und gar nicht von Menschen gemacht. Als wäre sie ewig, als wäre sie selbstverständlich, als könnte man es sich gar nicht anders vorstellen. Rituale stiften also, wie gesagt, Erwartungssicherheit. Sie überbrücken die sozusagen neuralgischen Punkte im Leben der Gesellschaft, wenn nämlich ein Thron vakant ist oder ein Amt neu vergeben werden muss. Oder genauso auch im Leben eines Einzelnen, Geburt, Hochzeit, Tod. All das ist von Ritualen umgeben, immer da, wo es um Übergänge, um neuralgische, gewissermaßen gefährliche Momente im Leben des Einzelnen und der gesamten Gesellschaft geht. Rituale, auch wenn sie nicht wirklich vollkommen gleich bleiben, sondern es nur so scheint, nur im Wesentlichen gleich bleiben, sorgen dafür, dass die Ordnung, in der man sich befindet, eine scheinbar unverfügbare Ordnung ist. Spontanität und Innovation scheinen das Gegenteil von Ritualen zu sein. Das ist aber nur auf den ersten Blick so. Rituale, wie gesagt, verändern sich auch. Es entstehen neue Rituale. Oder Ritualelemente werden aus einer Tradition herausgenommen und in neue Zusammenhänge verpflanzt, sozusagen. Und da gibt es durchaus sehr viel Raum für Spontanität. Und da komme ich jetzt auf das berühmte Beispiel des Kniefalls von Willy Brandt vor dem Ehrenmal zum Gedenken der Toten des Warschauer Aufstands. Das war ja, wie Sie alle wissen, eine Chiffre für die Wende in der bundesrepublikanischen Ostpolitik. Hoch umstritten damals, keineswegs so, es hat sich ja mittlerweile, glaube ich, wirklich als legendäre, ikonische Szene der bundesrepublikanischen Geschichte etabliert. Damals war es sehr umstritten. Der Kniefall, wie Sie sehen hier in der Konfrontation mit dem Beispiel um 1500, ist natürlich eine ganz alte Geste. Und zwar eine Geste, die sehr allgemein verstanden wird, eine Geste der Demut, eine Geste der Selbsterniedrigung, eine Geste der Verzeihungsbitte, der Sühne. Das ist kulturübergreifend und epochenübergreifend verständlich. Und Willy Brandt hat sich in diese rituelle Tradition eingeordnet. Andererseits war dieses Geschehen im Kontext eines solchen Staatsbesuchs, den Brandt in Polen gemacht hat, vollkommen ungewöhnlich. Staatspräsidenten oder Kanzler machen keine Kniefälle bei Staatsbesuchen. Das war also vollkommen unerwartet und insofern eben kein, streng genommen kein Ritual, sondern eine spontane Geste. Aber Brandt zitierte eben ein altes traditionelles Ritualelement und in einem spontanen und vollkommen beispiellosen Akt. Es konnte aber eben verstanden werden, weil es Zitat einer sehr, sehr alten Ritualtradition war. Die Gegner dieses Aktes haben das dadurch kritisiert, dass sie es als bloße Inszenierung diffamiert haben oder bezeichnet haben, um damit den ganzen Vorgang zu diskreditieren. Also ein symbolischer Akt wirkt offenbar heutzutage desto mehr, je weniger ritualisiert er erscheint. Also hier, indem man ihm vorwarf, das ist ja nur eine Inszenierung, wollte man sozusagen die Wirkung dieses Aktes herunterspielen. Das Beispiel zeigt aber auch, dass eine rituelle Innovation wie diese hier, die ja auch kaum Folge, oder ich wüsste nicht, dass es Folgeakte gegeben hätte, dass eine solche rituelle Innovation nicht aus dem Nichts heraus funktioniert, sondern man muss auf ein altes Formenrepertoire zurückgreifen. Gerade wenn es gilt, einen historischen Bruch zu überbrücken, ist das Anknüpfen an solche Ritualtraditionen besonders wichtig. Also auch wenn etwa eine neue Dynastie auf den Thron kommt, wenn ein Usurpator ein Amt sich aneignet, wenn eine Dynastie oder ein Thronfolger von zweifelhafter Legitimität auf den Thron steigt und so weiter, denken Sie an Napoleon etwa, dann ist besonders wichtig, sich in alte, möglichst unvordenkliche Ritualtraditionen einzureihen, um sozusagen diesen Legitimitätsbruch zu überbrücken. Rituale also machen Dauer und Wandel, Struktur ganz allgemein, nicht nur symbolisch sichtbar, sondern sie erzeugen auch, und das ist ein weiterer wesentlicher Punkt, sie erzeugen in der Regel auch die entsprechenden Gefühle bei den Beteiligten, den Anwesenden. Zum Beispiel Gefühle der Zusammengehörigkeit, Gefühle der Verpflichtung, Gefühle der Würde, Gefühle der Trauer, wenn Sie an Beisetzungsrituale denken, Gefühle aber auch zum Beispiel der Scham bei solchen Ritualen der Selbsterniedrigung. Rituale, so könnte man sagen, haben eine kollektive Ansteckungswirkung. Das ist das, was Emil Durkheim, der Soziologe, Effervescence genannt hat, also eine emotionale Ansteckungswirkung. Nun könnte man sagen, aus eigener Erfahrung, das muss nicht unbedingt so sein. Sie alle haben schon bei Ritualen teilgenommen, vielleicht Beerdigungen, Hochzeiten und so weiter, wo Sie die eigentlich erwarteten Gefühle selber gar nicht hatten. Es ist nicht zwangsläufig so, dass alle Beteiligten am Ritual wirklich das empfinden, was das Ritual erzeugen soll an Gefühlen. Aber, und das scheint mir jetzt wirklich der springende Punkt, das ist bei Ritualen gerade nicht wesentlich. Es kommt auf den äußeren Vollzug an. Es kommt darauf an, dass man dem äußeren Vollzug beiwohnt, dass man sichtbar als Zeuge, als Anwesender die Wirkung des Rituals mitbezeugt. Und es kommt nicht darauf an, was man im tiefsten inneren Herzen dabei empfindet, weil das niemand sieht, solange es niemand sieht. Wenn man natürlich Gesten und Grimassen der Geringschätzung zeigt bei einem feierlichen Ritual, dann ist das schon schwieriger. Aber solange man äußerlich korrekt am Ritual teilnimmt, bewirkt man mit oder trägt man dazu bei, dass das Ritual seine Wirkung, nämlich seine verpflichtende Wirkung, entfaltet. Wesentlich ist, was gezeigt wird, weil man sich darauf verbindlich festlegt. Das heißt natürlich nicht, dass alle am Ritual Beteiligten sich später wirklich an diese Verpflichtung auch halten, wenn man an den Amtseid des aktuellen amerikanischen Präsidenten denkt, dann würde wahrscheinlich jeder von Ihnen mir zustimmen, dass er sich an den Amtseid nicht besonders gebunden zu fühlen scheint. Das Ritual kann natürlich nicht erzwingen, dass alle Beteiligten sich wirklich daran halten. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, das Ritual bewirkt, dass alle Beteiligten es voneinander erwarten, dass sie sich an die im Ritual gezeigte Verpflichtung halten. Es wird eine kollektive Erwartung erzeugt. Und das hat wiederum gerade bei politischen Ritualen eine elementar wichtige Bedeutung. Denn Macht ist etwas, das man nur hat, wenn die anderen sie einem auch zuschreiben. Macht muss man sehen können. Thomas Hobbes, der berühmte Staatstheoretiker, Naturrechtstheoretiker, hat das zum Ausdruck gebracht, indem er gesagt hat, Die Sichtbarkeit von Macht ist Macht. Also Macht, die man nicht sehen kann, die niemand wahrnimmt, ist gewissermaßen keine. Man muss sie sehen können. Und Rituale erzeugen eben und befestigen den kollektiven Glauben daran, dass es eine institutionalisierte Macht gibt und wer sie innehat und vor allem, wer sie zu Recht innehat. Und das heißt eben, ein Ritual hat performativen Charakter. Es bewirkt, was es darstellt in einem Akt sozialer Magie. Es erzeugt sozusagen immer aufs Neue die soziale Wirklichkeit. Denn soziale Wirklichkeit, soziale Ordnung ist etwas, an das man glauben muss, damit es stabil aufrechterhalten wird. Man muss soziale Macht, man muss soziale Ordnung irgendwie spüren und sehen und wahrnehmen können. Und das bewirken Rituale. Eine soziale Ordnung gilt, weil alle selbstverständlich glauben, dass auch die anderen glauben, dass sie gilt. Und diesen Glauben erzeugen eben Rituale. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, was mindestens genauso wichtig ist, dass die Ordnung, die soziale, die politische Ordnung bedroht ist, wenn die Beteiligten wechselseitig nicht mehr daran glauben, dass sie existiert. Wenn sie an die Existenz, an der Existenz einer Ordnung, ihrer Regeln, ihrer Werte und Normen zweifeln. Damit sind wir also beim Zerfall politischer Ordnung. Und dabei spielen Rituale mindestens eine genauso große Rolle wie bei der Aufrechterhaltung politischer Ordnung. Ich habe Ihnen bisher ja nur Rituale der Stabilisierung von Ordnung gezeigt, aber es gibt natürlich auch das Gegenteil. Es gibt Rituale des Protests, des Widerstands, Rituale der Gewalt, Rituale des Aufruhrs. Auch dafür konnte man unzählige Beispiele anführen. Wer eine Ordnung, eine politisch-soziale Ordnung angreifen will, tut das in aller Regel auch in symbolisch-ritueller Form. Mit den Symbolen der Ordnung wird die Ordnung selbst angegriffen, verspottet, erniedrigt und zerstört am Ende. Und Sie haben hier zwei Beispiele. Einmal das Denkmal Ludwigs des 14., das im Verlauf der Französischen Revolution gestürzt worden ist. Denkmalstürze, man hätte auch Stalin-Denkmäler zeigen können, was auch immer. Hier Saddam Hussein im Irakkrieg. Ein anderes Beispiel, das Sie alle kennen, ist dieses hier, und das zeige ich, weil ich auch hier wieder die Parallele dieser beiden Fälle so schön anschaulich finde. Auf der einen Seite die Bastille, die im Anschluss an den berühmten Sturm vollständig zerlegt worden ist. Ein Unternehmer, Palois, hat sozusagen das Recht erworben, die Bastille komplett zu zerlegen. Und man sieht sehr schön, wie dann die Männer oben, Handwerker, da drauf stehen und die in lauter kleine Stücke gehackt haben. Und diese Stücke sind verkauft worden. Und wenn Sie sich erinnern, ist das mit der Mauer der deutschen Teilung ganz genauso passiert. Sie ist auch, also ich habe zum Beispiel noch ein kleines Stück, Sie vielleicht auch. Sie ist ja auch komplett, fast komplett in kleine Stücke zerstört worden. Also die Zerstörung einer Ordnung in Gestalt, symbolisch-ritueller Gestalt der Zerstörung ihrer wichtigsten, trennendsten Symbole. Und je pompöser und feierlicher eine staatliche Ordnung sich selbst inszeniert, desto anfälliger ist sie für symbolisch-rituellen Spott, Parodie, Verlachen durch Denkmalsturz, Entthronung und so weiter. Es gab in der Geschichte immer wieder ganz starke antiritualistische Bewegungen, die sich nicht nur gegen die jeweilige Ordnung richtete, also etwa die Reformation gegen die alte Kirche oder die Aufklärung gegen das Ancien Regime, dann vor allem die Französische Revolution, auch meinetwegen die 1968er Bewegung, lauter antiritualistische Bewegungen, die nicht nur sich gegen in symbolisch-ritueller Form gegen die bestehende Ordnung wandten, sondern die noch mehr taten darüber hinaus, nämlich grundsätzlich antiritualistisch waren, also mit dem Anspruch auftraten, selber gerade nicht mehr rituelle Formen zu inszenieren, sondern sozusagen den lebendigen Geist, die Aufrichtigkeit, die wahre Authentizität an die Stelle von Ritualen zu setzen. Aber alle diese antiritualistischen Bewegungen in der Geschichte, Sie können auch das Urchristentum dazu zählen, alle haben immer irgendwann selbst eigene Rituale ausgebildet, weil ohne Rituale keine Ordnung Bestand hat. Wie gesagt, eine soziale Ordnung gilt, weil alle dran glauben, dass auch die anderen alle glauben, dass sie gilt. Und wenn eine Mehrheit das nicht mehr tut, ist die Ordnung bedroht. Rituale machen dann, Rituale des Protests, Rituale des Aufstands, machen dann vor aller Augen sichtbar, wie brüchig die Ordnung ist, wie viele es sind, die nicht mehr an diese Ordnung glauben, beziehungsweise die sie angreifen, die sie verächtlich machen. Und damit zerstören solche Rituale unter Umständen den Glauben an die Selbstverständlichkeit und Unverfügbarkeit einer Ordnung und können sie im Extremfall dann auch wirklich zerstören. Abschließend die Frage, Rituale zerstören offenbar den Glauben an die Selbstverständlichkeit und Unverfügbarkeit einer Ordnung. Man denkt unwillkürlich an die tiefe Spaltung der Gesellschaft, die wir heute allenthalben beobachten können. Nochmal ganz knapp zum Schluss die Frage, was hat sich denn nun eigentlich verändert im Umgang mit politischen Ritualen? In der Funktion von Ritualen hat sich überhaupt Grundsätzliches verändert? Ich hatte ja bisher sehr stark die Ähnlichkeit über die Zeiten hinweg betont. Die Frage, inwiefern heute in der modernen Gesellschaft Rituale eine möglicherweise viel geringere Rolle spielen als in der Geschichte, ist eine sehr komplizierte, sehr komplexe Frage und ich kann darauf überhaupt keine abschließende Antwort geben. Ich würde das auch zur Diskussion stellen. Ich will nur ein paar Richtungen andeuten, in denen ich die Antwort vermuten würde. Zum einen, ich hatte gesagt, dass Rituale vor allem durch die persönliche Anwesenheit wirken. Und heutzutage gibt es ganz wenig Rituale, wenn wir jetzt hier mal von solchen Protestritualen absehen, an denen wirklich alle Menschen einer politischen Gemeinschaft teilhaben. Es macht aber einen Unterschied für die Bindungswirkung eines Rituals, ob etwa eine Stadtbürgergemeinde, alle Bürger gemeinsam an einem Ritual teilnehmen und alle wirklich einen Eid schwören, einen Huldigungseid. Ob also wirklich alle Beteiligten an einem Ritual persönlich anwesend beteiligt sind oder ob man es nur ein solches Ritual nur ganz für sich zu Hause auf dem Bildschirm oder auf seinem Computer oder auf seinem Handy verfolgt, das macht was die Wirkmacht, was die Verbindlichkeit eines Rituals angeht, einen Unterschied. Je komplexer Gesellschaften werden, je mehr sich Staatlichkeit, moderne Staatlichkeit herausbildete, desto weniger ließen sich noch über solche politischen Strukturen, über persönliche Verpflichtungen von Angesicht zu Angesicht organisieren. Desto mehr wird auf unpersönlich abstrakte formale Verfahren umgestellt, um Verbindlichkeit zu stiften. Wie gesagt, wir haben heute eine geschriebene Verfassung und deswegen brauchen wir nicht im selben Sinne politische Rituale, die die Verbindlichkeit erzeugen, die bei uns eben einfach formalrechtlich durch eine Verfassung erzeugt wird. Die langfristigen Wandlungsprozesse über die Geschichte der Verschriftlichung, der zunehmenden Verschriftlichung, der Bürokratisierung, der Verrechtlichung und so weiter wirken alle zusammen in eine Richtung, nämlich dass öffentliche persönliche Präsenz, Face-to-Face-Kommunikation für die Ausübung von politischer Herrschaft immer weniger ausreichend ist und zum anderen auch immer weniger erforderlich ist. Also etwa moderne Staatsbürger, heutige deutsche Staatsbürger, müssen nicht einen persönlichen Eid schwören, damit sie an die Pflichten eines deutschen Staatsbürgers gebunden sind. Das bedarf keines persönlichen Rituals mehr. Es ist auch nicht entscheidend, ob sie bei der Vereidigung eines Staatsoberhaupts anwesend sind. Ja, die Verpflichtung ist davon unabhängig Geld. Also das ist sicher ein Grund, warum man sagen kann, durchaus mit einigem Recht, Rituale haben in der Moderne Anbindungskraft in gewisser Weise eingebüßt. Hinzu kommt auch, dass wir in differenzierten Gesellschaften an ganz, ganz vielen verschiedenen Gemeinschaften beteiligt sind und in verschiedenen Rollen ganz verschiedene Rituale ausüben und es praktisch kein ganz großes gemeinsames Ritual mehr gibt, das gewissermaßen alle Mitglieder, alle Bürger eines Staates wirklich miteinander verbindet. Im Gegenteil, und diese Bilder zeigen es, die Gesellschaften fallen auseinander, offensichtlich zunehmend polarisiert in unversöhnliche Lager und diese Lager haben ihre je eigenen Rituale und verstärken diese Rituale, wie Sie wissen, in ihren jeweiligen digitalen Öffentlichkeiten, in ihren Blasen, in denen sie sich dann medial selbst auch feiern. Und das Bild hier, denke ich, spricht für sich und visualisiert sozusagen diese Spaltung. Offensichtlich, es scheint so, dass der Glaube an die gemeinsame Ordnung, gemeinsame Werte, gemeinsame Normen, jedenfalls in vielen Ländern auf der Welt derzeit nicht mehr ohne weiteres geteilt werden, dass eine sehr grundlegende Spaltung durch die Gesellschaften geht, die sich eben in solchen Protestritualen, solchen Ritualen manifestiert. Man könnte abschließend sagen, das zeigt dann aber wiederum auch, wie wirkmächtig Rituale sind, nämlich eben solche Rituale, die den Glauben an eine gemeinsame Ordnung auf die Dauer geeignet sind zu zerstören. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Rituale sind soziale Magie, sagt die Ritualforscherin Barbara Stolberg-Rielinger. Und Ordnung braucht Rituale, auch wenn Rituale in modernen Gesellschaften verblassen, beziehungsweise auch wenn jede Gemeinschaft, jede gesellschaftliche Gruppe sich eigene Rituale gibt. Das illustriert die Historikerin am Ende ihres Vortrages mit Fotos von Protestdemos, Pegida-Demonstranten und Gegendemonstrationen in Deutschland und mit Aufnahmen von Pro- und Anti-Trump-Demonstrationen in den Vereinigten Staaten. Ihren Vortrag mit dem Titel »Die Macht politischer Rituale« hat Barbara Stolberg-Rielinger am 23. Oktober 2018 gehalten, und zwar in Düsseldorf. Morgen Abend geht es bei uns ebenfalls um historische Themen. Wir senden Vorträge, die im September auf dem Historikertag in Münster gehalten wurden. Darin geht es um deutsch-deutsche Geschichte und um Erinnerungskultur, um die Rolle der Kirche in Berlin-Ost und Berlin-West im Kalten Krieg. Und um die Hürden für eine staatliche Erinnerungspolitik am Checkpoint Charlie. Diese Sendung findet ihr nach der Ausstrahlung ebenso wie diese hier anschließend auf deutschlandfunknova.de/hörsaal. Habt schönen Dank für euer Interesse.